Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Doch Herr Zebaoth wird Jerusalem beschirmen, wie die Vögel tun mit Flügeln, schützen, erretten, darin umgehen und aushelfen. Wir wollen beten. O Herr, baue unter uns deine lebendige Gemeinde, dein Jerusalem, indem du deine Wunder tust und deine starke Hand beweisen kannst. Herr, wir möchten dich bitten, lass das Wort an unseren Herzen nicht spurlos vorübergehen. Stelle uns jetzt in deine Gegenwart. Wir legen dir alles hin, was unsere Herzen und Gewissen beschwert. All unsere Sünden, unsere Bindungen, alles, womit wir dich betrügen, all unsere Sorgen und Nöte, wir legen sie dir hin, Herr. Und bitten dich, schenk uns deinen Frieden, deine Gnade, dich selbst. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Ach komm, du teure Gnadensonne, erleuchte meine Seele ganz. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Es steht im 66. Kapitel des Propheten Jesaja. So spricht der Herr: Der Himmel ist mein Thron und die Erde mein Fußschemel. Was ist denn für ein Haus, das ihr mir bauen wollt? Oder welches ist die Stätte, da ich ruhen soll? Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Ich sehe aber an den Elenden und der zerbrochenes Geistes ist und der sich fürchtet vor meinem Wort. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Der uns krampfhaft aufoktroyiert wird von Wirtschaftskreisen, von Seiten der katholischen Kirche und allen anderen Interessierten. Der Karneval stammt aus früheren katholischen, jetzt in katholischen Ländern, wo die Passionszeit, die Zeit vor Karfreitag, die mit dem Aschermittwoch beginnt, als Fastenzeit gehalten wird. Und da hat man gesagt, ehe die Fastenzeit beginnt, wollen wir uns nochmal richtig austoben. Richtig austoben. Und dann können wir hier die Passionszeit feiern. So hängt Karneval zusammen mit dem Leiden und Sterben unseres Heilandes. Nur eine gottverlassene Priesterschaft konnte sagen, könnt ihr ruhig machen und dann vergeben wir euch anschließend die Sünden. Wer das auch nur von fern ahnt vom Leiden Jesu, der kann nicht sagen, tob mich vorher aus, ehe ich daran denke. Und darum gibt es, bitte merken Sie sich den Satz, keinen anständigen Karneval, sondern nur einen gotteslästerlichen Karneval. Und ich möchte, kannst du mal uns sein, ich möchte alle herzlich und aufrichtig und dringend warnen, auch nur mit einem kleinen Finger, auch in aller Dummheit, mit diesem gotteslästerlichen Unternehmen etwas zu tun zu haben. Es ist schlimm, dass unser Volk so weit gediehen ist, dass in Köln riesiger Karneval gefeiert wird und uns mitgeteilt wird, dass rund 15.000 ausländische Studenten dazu eingeladen sind, Afrikaner, Asiaten. Denken Sie bitte, wie unseren Missionaren zumute ist, die ins Evangelium gebracht haben, und im christlichen Abendland bekommen die Leute die Narretei vorgesetzt und die Zuchtlosigkeit. Ich hörte von einem Christen aus Asien, der nach Hause ging und sagte, ich bin wieder Hindu geworden. Ich habe genug von diesem Christentum. Von diesem Christentum habe ich auch genug. Ich sage noch einmal, es gibt keinen anständigen Karneval und keinen ordentlichen, auch wenn Pastoren und Priester inszenieren, sondern nur einen gotteslästerlichen, der eine Lästerung der folgenden Passionszeit des Leidens unseres Heilandes ist. Ich möchte Sie warnen, an dieser Sache auch nur von Ferne teilzunehmen. So, nun können Sie sammeln wir Opfer. Sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir besprechen die Geschichte von der Bekehrung des Saulus und weil manche hier sind letzten Sonntag nicht da waren, lese ich noch einmal die ganze Geschichte aus Apostelgeschichte 9. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden wider die Jünger des Herrn. Und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe gen Damaskus an die Synagogen, auf dass er etliche dieses Weges fände, Männer und Frauen, er sie gebunden führte gen Jerusalem. Und da er auf dem Wege war und nah bei Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Doch Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, wieder den Stachel auszuschlagen. Und er sprach mit Zittern und Zagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr sprach zu ihm, siehe, stehe auf und gehe in die Stadt Damaskus. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Und nun kommt unser Text, den wir heute besprechen wollen. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen und waren erstarrt. Denn sie hörten die Stimme und sahen niemand. Saulus aber richtete sich auf von der Erde und als er seine Augen auftat, sah er niemand. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus und er war 3 Tage nicht sehend. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Meine Freunde, immer wieder passiert es mir als Jugendpfarrer, dass eine bekümmerte Mutter zu mir kommt und ihr Herz ausschüttet über ihren Sohn. Wissen Sie, Herr Pastor, vor einem Jahr noch war das so ein netter Junge. Da ging er mit uns sonntags spazieren oder ging mit zu Tante Auguste nach Altenessen oder zum Geburtstag von Oma. Und jetzt will er einfach nicht mehr mit. Und frech ist er, frecher Pastor, ne? Und wissen Sie, um mich kümmert er sich gar nicht mehr, bloß noch um seine Freunde. Und wild ist er, der kann ja unbeanstrengt die Treppe runtergehen. Immer 5 Stufen auf einmal. Leute beschweren sich im Hause. Und wissen Sie, Herr Pastor, es kommt alles daher, dass der Junge ins Weihglaus geht. Und dann muss ich lachen und sage, ja, das hat mit dem Weihglaus nichts zu tun, sondern damit zu tun, dass der Junge in die Pubertätszeit gekommen ist, in die Reifezeit oder, wie manche boshafte Eltern sagen, die Flegeljahre. Das ist eine ganz normale Entwicklung und es wäre sehr bedenklich, wenn es nicht so wäre. Wenn Ihr Junge allerdings frech ist, sage ich dann, nicht wahr? Das geht natürlich nicht. Gegen seine Mutter darf er nicht frech sein. Da werde ich im Kopf waschen. Und es sind unzählige Kopfwäschen da geschehen in der Hinsicht. Nicht unzählige. Aber im Übrigen sage ich, liebe Frau, das müssen Sie tragen. Wenn Sie einen Sohn haben, das gehört zur normalen Entwicklungsstufe, dass er nicht mehr gern mit Oma nach Altenessen zum Kaffee trinken mit Tanten geht. Das ist also normal. Dann muss ich der Mutter klar machen, dass es im Leben eines Jungen und auch eines Mädels ganz bestimmte Entwicklungsstufen gibt, die man nicht überspringen kann. Und sehen Sie, genau wie es im leiblichen Leben Entwicklungsstufen gibt, Kind, Babys anders als 20-Jährige, nicht? Und so, wie es da Entwicklungsstufen gibt im leiblichen, genauso gibt es im geistlichen Leben Entwicklungsstufen. Ein Mensch, der wiedergeboren ist, hat ein Leben aus Gott bekommen. Und da gibt es Entwicklungsstufen. Ich rede nicht von Menschen, die nichts wissen von der Bekehrung, die noch fern vom Herrn sind, die sind gewissermaßen noch gar nicht auf der Welt, die sind gar nicht da, nicht? Sondern ich rede von denen, die Jesus gehören. Da gibt es auch im geistlichen, im inneren Leben, im Glaubensleben Entwicklungsstufen. Und diese Entwicklungsstufen, die können wir nicht überspringen. Und von solchen Entwicklungsstufen möchte ich heute Morgen mit Ihnen reden. Als ich neulich mit einem Bekannten von solchen Entwicklungsstufen des inneren Lebens sprach, da sagte er, Mensch, das ist Methodismus. Sollen denn alle die gleiche innere Entwicklung durchmachen? Da habe ich gesagt, pass auf. Jeder Mensch hat im Äußeren, im Irdischen, seine eigene Lebensgeschichte. Hat jeder seine eigene Lebensgeschichte. Und doch ist diese Lebensgeschichte eingespannt in Entwicklungsstufen. Sie waren alle Babys, sie waren alle mal so die Männer hier so im Flegelalter, nicht? Und die Mädels in diesem Kicheralter, sagt man da wohl zu, nicht? Wo sie fassungslos sind beim geringsten Scherz und nie mehr zu sich kommen. Sie haben alle, jeder hat seine eigene Lebensgeschichte und diese Lebensgeschichte ist, da haben wir es ja, diese Lebensgeschichte ist eingespannt in Entwicklungsstufen, die bei allen gleich sind und genauso ist im geistlichen Leben. Alle, die mir an Jesus angehören, an ihn glauben, haben ihre eigene geistliche Geschichte und ich wünsche ihnen, dass sie eine haben, dass sie von einem eigenen geistlichen Geschichte reden könnten. Aber diese eigene geistliche Geschichte ist eingespannt in Entwicklungsstufen, die für alle gelten. Und von solchen Entwicklungsstufen ist hier die Rede. Ich überschreibe den Text und die Predigt 3 wichtige Entwicklungsstufen des Glaubenslebens. 3 wichtige Entwicklungsstufen des Glaubenslebens. Jetzt lese ich den Text doch nochmal, trotz aller Vorsicht. Und mit einem großen Bedenken, ob sie ihn wirklich aufnehmen. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen erstarrt. Denn sie hörten die Stimme und sahen niemand. Saulus aber richtete sich auf von der Erde und sah niemand. Und sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er war 3 Tage nicht sehend. Wichtige Entwicklungsstufen im geistlichen Leben. Das erste ist dies: Man wird einsam gemacht. Die Hand, die über uns kommt, macht uns einsam. Ich möchte das an Saulus zeigen. Wir haben nun schon ein paar Sonntage auf euch diesen hochgemuten, starken, einflussreichen jungen Mann, der einen ungeheuren Hass hat aufs Evangelium und auf die Gemeinde Jesu. Und bei seinen Beziehungen imstande ist, diese Gemeinde zu verfolgen. Und im Zuge dieser Geschichte reist er nun nach der syrischen Hauptstadt Damaskus. Und kurz vor Damaskus, da geht's ihm wie dem Flugzeug, das dann neulich in München verunglückt ist. Das ist mitten im Flug auf einmal gegen den Kirchturm geprallt, abgestürzt und verbrannt. Nun, Saulus ist nicht gegen den Kirchturm geprallt, ne? Gegen was viel Härteres. Saulus ist auf seiner Verfolgungsfahrt gegen den auferstandenen Herrn Jesus geprallt. Und er stürzte zu Boden, heißt hier. Und wenn ich im Bilde bleibe, und er verbrannte sein ganzes bisheriges Leben. Und aus den Trümmern kam etwas völlig Neues. Der Apostel Paulus, dieser große Zeuge Jesu Christi, der die Länder ums Mittelmeer mit dem Evangelium erfüllt hat. Aber da habe ich vorgegriffen. Wir sind noch bei dem Augenblick, wo er zu Boden stürzt und der Herr mit ihm geredet hat. Und da heißt nun, und seine Gefährten standen erstarrt, denn sie hörten die Stimme und sahen niemanden. Wenn Sie mal für sich die Apostelgeschichte lesen, dann werden Sie Kapitel 22 entdecken. Und da wird erzählt, wie der Saulus selber die Geschichte erzählt. Und da heißt es an dieser Stelle, wo es hier heißt, sie hörten die Stimme und sahen niemand, da heißt es hier, sie sahen das Licht, aber sie hörten, sie vernahmen die Stimme nicht. Kritiker der Bibel, die sagen, da hast du es wieder. Ja, Widersprüche in der Bibel. Einmal heißt, sie hörten die Stimme und sahen niemand, andermal heißt, sie vernahmen die Stimme nicht und sahen das Licht. Nun möchte ich aufmerksam machen, es kann sich hier unmöglich um Widerspruch handeln, denn erstmal ist das Gottes Wort für meinen. Aber beides hat der Lukas geschrieben, der war ja auch nicht um den Kopf gefallen, ja? Ein Arzt, der alles mit Fleiß erforscht, der hat beide Berichte geschrieben und hat beides so stehen lassen. Und an dieser Stelle wird, glaube ich, dies deutlich, dass er sagen will, wenn man beides zusammenhält: Diese Gefährten sahen Licht, aber sie sahen den Herrn nicht. Sie hielten es im besten Fall für eine atmosphärische Erscheinung. Sie hörten eine Stimme wie Wasserrauschen, sei es eine Offenbarung, aber sie vernahmen kein vernehmliches Sprechen. Sie merkten, was passiert, aber sie wussten nicht was. Und damit bin ich bei dem, was ich Ihnen sagen möchte. Sehen Sie, dass Saulus und seine Freunde, die haben sich bisher sicher großartig verstanden, mit Augenzwinkern, wissen Sie, mit Augenzwinkern. Diese verfluchten Christen, diese Heuchler, diese Bande, die Israel noch zerreißen. Sie haben sich verstanden, sie hatten dieselben Pläne, dieselben Ideen, dieselben weltanschaulichen Gedanken, dieselben politischen Überzeugungen. Und jetzt, in diesem Augenblick, ist es plötzlich, wenn der Saulus weltenweit von ihm geschieden ist. Er hat eine Entdeckung gemacht. Er hat die Entdeckung gemacht, die Christen haben recht, Jesus lebt. Er hat die Entdeckung gemacht, das Evangelium ist Wahrheit. Er hat die Entdeckung gemacht, wir sind wahnsinnig dagegen, eine Verfolgung zu inszenieren.
und das trennt ihn von seinen Freunden. Und sehen Sie, davon möchte ich reden. Er ist in diesem Augenblick durch die Begegnung mit Jesus aus ihm herausgeführt worden. Er ist gleichsam von ihm getrennt worden. Die Leute, mit denen er ganz konform ging, die verstehen auf einmal überhaupt nichts von dem entscheidenden Erlebnis des Saulus, von der Begegnung mit Jesus. Eine Begegnung mit Jesus trennt uns auf einmal von übrigen Leuten. Ich wünschte wohl, dass wir hier nicht ein bisschen religiös säuseln, sondern dass Menschen hier eine Begegnung mit Jesus haben. Aber das bedeutet, dass einmal unsere bisherigen Freunde nicht mehr verstehen. Die Bibel braucht ein schönes Bild dafür, für dieses einsam gemacht werden eines Jesus-Jüngers, das eine notwendige Entwicklungsstufe ist. Die Bibel braucht folgendes Bild. Sie sagt, wenn einer zum Glauben an Jesus kommt, dann ist ein lebendiger Stein, der auf Jesus, auf dem Eckstein aufgebaut wird, zu einem lebendigen Tempel der wahren Gemeinde. Die wahre Gemeinde mit dem Tempel verglichen, jeder, der zum Glauben kommt, ist ein lebendiger Stein. Nun ist beim Bau so, wie ein Stein aufgebaut werden kann, ein Granitblock oder Sandsteinblock, eher aufgebaut werden kann, muss er aus dem Steinbruch herausgehauen, herausgesprengt und herausgerissen werden, dann kann er erst aufgebaut werden. Und wenn wir lebendige Steine werden sollen in dem heiligen Bau der Gemeinde Jesu Christi, dann muss doch Herr uns herausreißen aus der Masse. Können wir nicht mehr denken, was die Masse denkt, und nicht mehr wollen, was die Masse will, und nicht mehr sündigen, wie die Masse sündigt, dann wäre herausgesprengt, vielleicht sogar aus unserem Gesellschaftskreis. Ich weiß von Jungen, die sehr einsam geworden sind in ihrer eigenen Familie, von dem Augenblick ihrer Bekehrung zu Jesus ab. Ich muss allerdings auch dies sagen, man bleibt nicht einsam. Der Stein wird hier aufgebaut. Man wird eingefügt in eine neue Sozietät, in die Gemeinde Jesu Christi, wo man Menschen trifft, denen dasselbe widerfahren ist. Hier liegt der Dieb in einer Gemeinde. Ein Publikum ist keine Gemeinde. Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, denen dasselbe widerfahren ist, dass ihnen Jesus begegnet ist und ihr Leben im Fundament verändert hat. Ich glaube, ich erzählte mal die nette Geschichte von meinem Schweizer Freund, der bei einem unserer Familienfeste war. Und dann wurde er gebeten, er soll mal was von seinem Leben erzählen. Und dann erzählte er, was ich jetzt mit ein paar kurzen Worten sagen will. Sagte er, ich als junger Mann von Jesus gefunden wurde und sein Eigentum wurde, da war es eigentlich schrecklich, wie ich allmählich alle meine bisherigen Freunde verlor, so nacheinander. Wir verstanden uns nicht mehr. Mir war es anders wichtig geworden. Mein Leben war anders. Ich verlor sie. Ich wurde sehr einsam gemacht. Und dann sagt er, und es strahlt ja mich an. Und dann hat der Herr mir neue Freunde geschenkt. Viel besser. Eine wundervolle Gemeinschaft. Ich wünsche Ihnen dies. Das ist eine Entwicklungsstufe geistlichen Lebens. Dass ich wirklich herausgerissen werde. Dass die Gefährten da stehen und sagen, was ist mit dem los? Was ist mit dem los? Der übergeschnappt hat einen religiösen Vogel. Oder was? Nicht? Die Gefährten standen erst da. Und dass wir eingefügt werden in diese neue Gemeinschaft. Wir sehen also in unserer Geschichte den Saulus in dem Augenblick. Wie er zwischen seinen bisherigen Gefährten steht, mit denen er völlig eins war in der Verfolgung der Gemeinde Jesu Christi. Und nun trennt ihn die große Entdeckung. Jesus lebt wirklich. Die Christen haben recht. Er ist auferstanden. Und die Botschaft vom Kreuz, die sie verkündigen, ist wirklich Heil- und Lebensbotschaft. Evangelium ist Wahrheit. Das ist die erste Entwicklungsstufe, von der ich sprechen möchte. Dies herausgerissen werden aus dem bisherigen. Und nun ein zweites. Wir wollten von Entwicklungsstufen des inneren Lebens sprechen. Und als zweites möchte ich dies nennen. Man fängt an zu begreifen, was eigentlich Glauben ist. Man stämmert ein, da kann man lebenlang dran lernen. Es gibt einen schönen Vers von Zinzendorf. Es ist der Glaube ein eigen Ding, er scheint für Kinder zu gering, und dann zerglaubt ein Mann sich dran und stirbt, wohl er fassen kann. Man beginnt zu begreifen, was Glauben ist. Also zweitens, nicht? Entwicklungsstufen des geistigen Lebens, sind Sie alle bei? Man beginnt zu begreifen, was Glauben ist. Da er die Augen auftat, da Saulus sich von der Erde erhob, sah er niemand. Der Herr Jesus ist ihm begegnet. Er hat später großen Wert darauf gelegt, immer wieder zu sagen, ich habe Jesus gesehen, er ist mir begegnet. Aber nun ist Jesus zurück in die andere Dimension, die unsichtbare Welt. Und als Saulus richte sich auf von der Erde und sah seine Augen auftat, sah er niemand. Er sah niemand. Jetzt passen Sie gut auf. Und wusste doch ganz gewiss, Jesus lebt und der Mann, der am Kreuz hing, ist nicht zum Spaß ans Kreuz gegangen, sondern das Wort vom Kreuz ist eine errettende Botschaft. Er sah aber niemand, und sehen Sie, da ging ihm auf, was Glauben heißt. Große Gewissheit. Hören Sie, ich möchte das gern beibringen, dieser Abschnitt ist mir so furchtbar wichtig. Große Gewissheit, auch wenn man nicht sieht. Das heißt Glauben. Große Gewissheit, auch wenn man nicht sieht. Sehen Sie, es ist ja sehr schwer, einem ungläubigen Menschen klar zu machen, was Glauben heißt. Das finde ich furchtbar schwer. Ich habe immer wieder gefunden, wenn ich einem Weltmenschen, einem Ungläubigen klar machen will, mein Glauben, da hat er das Gefühl, ich gleiche einem Manne, der bei dickstem Nebel aufs Meer hinausgefahren ist in einem Ruderboot ohne Ruder und ohne Steuer. Und dann ist der Weltmensch überzeugt, dass er dagegen auf dem sicheren Festland der Tatsachen steht, überglänzt von der Sonne der Wirklichkeit. Herr Pastor, sagt er, was ich weiß, brauche ich nicht zu glauben. Glauben ist eine unsichere Sache. Wir wollen am Boden der Tatsachen bleiben, mit beiden Beinen am Boden bleiben. Das heißt, die Vorstellung, Glauben heißt, ich sage es nochmal, im Nebel, im Boot ohne Ruder, zum ungewissen Ziel fahren. Das Glauben in Augen des Weltmenschen. Und nun denken Sie, die Bibel sagt es genau umgekehrt. Die Bibel sagt, Glauben ist auf Felsen stehen. Er ist ein Fels. Ich bin gewiss, dass nichts mich scheiden kann von der Liebe Gottes. Aber sagt die Bibel, ein unglaublicher Weltmensch, der ist ein Mensch, der in einem Boot ohne Ruder in Sturm und Nebel treibt auf dem schrecklichen Meer der Ungewissheit und Unerlöstheit. Und ist es nicht so? Was ist denn noch richtig? Sehen Sie, fragen Sie einen Weltmenschen etwa mal, ob er wüsste, wozu er eigentlich auf der Welt ist. Was der Sinn des Lebens ist. Ob der Sinn des Lebens wäre, sagen wir, Geld zu verdienen und kann er was machen, ob das ein Sinn wäre? Oder ob es der Sinn des Lebens ist, Kinder zu zeugen, dass es immer weitergeht, dieser Wahnsinn? Er weiß es nicht. Fragen Sie mal einen Weltmenschen, ob er wüsste, wie man glücklich werden kann. Nee, sagt er, ich habe alles versucht. Sogar diesen Gott verlassen kann. Ich krieg's nicht hin. Fragen Sie mal einen Weltmenschen, ob er weiß, was gut und böse ist. Nee, sagt er, früher habe ich es vielleicht gewusst, aber seit ich Filme ansehe und Kino, ist mir alles durcheinander geraten, nicht? Und die modernen Romane natürlich erst recht. Der moderne Mensch treibt. Der ungläubige Mensch treibt im Nebel auf dem Meer, wissen Sie? Christsein aber, Glauben, das heißt, felsenfeste Gewissheit haben, auch wenn man nicht sieht. Saulus richtete sich auf von der Erde und sah niemand und wusste, Jesus lebt und das Wort vom Kreuz ist rettende Botschaft. Glauben heißt, und das ging ihm hier auf, hier beginnt sein Glaubensleben, wissen Sie? Das ist eine Entwicklungsstufe, das Begreif, um was es handelt, dass ich nicht sehe. Und nicht es glaube, was du was gesagt hast, sondern ganz große Gewissheit habe, nämlich durch den Heiligen Geist. Der Gegensatz, mache ich deutlich, mir ist so wichtig, dass das verstehen. Der Gegensatz von Glauben heißt nicht Wissen, Glauben ist festes Wissen, sondern der Gegensatz von Glauben heißt Schauen, Sehen, Sehen. Paulus sagt das später selber so ausgedrückt, im sicheren Gedanken an die Geschichte, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Paulus richtete sich auf von der Erde und sah niemand und wusste es, ich kann es gar nicht oft genug sagen, und wusste es ganz gewiss, diese Christen, die ich verfolgt habe, haben die Wahrheit gesagt. Gott hat ihn auferweckt, das Grab war leer, Jesus lebt. Jesus lebt, das Grab war leer, Gott hat den Toten auferweckt. Sein Tod war nicht der Bankrott eines armseligen Idealisten, sondern die Rettung meines Lebens. Er hat die ganz felsenfeste Gewissheit. Sehen Sie, im Hebräerbrief steht immer eine schöne Definition des Glaubens. Da heißt es, es ist der Glaube ein Gewisswerden von Dingen, die man nicht sieht. Das dummste Zeug, wenn er sagt, was ich weiß, brauche ich nicht zu glauben. Ich glaube, weil ich weiß. Verstehen Sie? Ich glaube, weil ich weiß, dass Jesus lebt, dass er der Herr ist und Heiland, der Erlöser und Retter. Weil ich weiß. Glaube ist ein Gewisswerden, das steht im Griechen, überführt, wird innerlich überführt werden, gewiss gemacht werden von Dingen, die man nicht sieht. Solchen Glauben hat solchen Glaube fängt bei Saulus nun an. Hier beginnt sein Glaubensleben. Hier beginnt er zu begreifen, wir wandeln in großer Gewissheit im Glauben und nicht im Schauen. Allerdings die letzte und größte Gewissheit, sehen Sie, die hat dem Saulus noch gefehlt. Nämlich die wundervolle Gewissheit, dass Jesus ihn auch angenommen hat, der da noch nicht gab. Und das ist die Höhe evangelischen Glaubens. Saulus war darum sehr unglücklich. Er war so unglücklich wie der junge Mann, der vorige Woche mal zu mir kam und sagte, ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, mein Junge. Da sagt er, Pastor, ich bin sehr unglücklich. So, warum denn? So, wenn ich doch wüsste, ob Jesus mich auch will. Sehen Sie, ich hungere danach, dass ich seiner Gnade gewiss werde. Er hat es besonders ausgedrückt, nicht? Ich hungere danach, das Wort braucht er. Dass ich also, ich weiß die Worte nicht mehr, aber darum ging es, dass ich seiner Gnade gewiss werde. Aber wenn ich mich ansehe, ist nur Sünde, nur Sünde. Und dann kann er mich doch nicht annehmen. Und sehen Sie, der Lage war Saulus. Ich habe den Jungen dann gefragt, hast du denn die Gewissheit, dass Jesus lebt und dass er der Sohn Gottes ist? Weißt du das denn gewiss? Und dass er am Kreuz gestorben ist? Sagte, das weiß ich alles und da ist gar kein Zweifel. Aber ob er mich angenommen hat, darum geht's jetzt. Und was sehen Sie, in der Lage war Saulus, dass Jesus lebt, wusste er ganz gewiss. Da konnte er durchschlagen, er blieb er drauf. Dass Jesus der Sohn Gottes ist, wusste er jetzt auch alles. Aber ich... Und meine Freunde, hier ist der Anfang seines Glaubenslebens, wissen Sie? Gewiss werden, auch wenn man nicht sieht. Und wenn so ein Anfang gemacht ist, dann kommt es auch, das möchte ich allen denen, die auf dem Wege sind, sagen, zum Höchsten, zu der letzten Gewissheit. Oh, wie wünsche ich sie ihm. Die da ein Psalmsänger so ausgedrückt hat, er wird mich erretten aus der Hölle Gewalt, denn er hat mich angenommen. Denn er hat mich angenommen. Wir nennen das die Gewissheit des Heils. Und ich wünsche Ihnen, dass Gott sie Ihnen schenken möchte. Saulus ist noch nicht so weit. aber er bekommt. Ich sagte, Glauben ist Gewissheit, trotzdem man nicht sieht. Lassen mich das da noch deutlich machen. Wenn ich mich selbst betrachte, wird mir Angst und Weh, da sehe ich nichts von Gottes Kindschaft. Und habe doch die Gewissheit, dass ich angenommen Kind Gottes bin, habe ich gewonnen, diese Gewissheit aus dem Anblick des Kreuzes Jesu. Ich wünsche Ihnen diese Heilsgewissheit, wo man an sich selber keine Zeichen sieht, dass man ein Kind Gottes ist und es doch vom Heiligen Geist versiegelt bekommt. Er hat mich angenommen. So, und lassen wir noch ein letztes sagen. Entwicklungsstufen des geistlichen Lebens, Entwicklungsstufen des Glaubenslebens. Ich sagte, man wird herausgerissen aus dem Alten. Man lernt begreifen, was Glauben ist. Gewissheit, auch wenn man nicht sieht. Und das Dritte, man bekommt eine neue Wertskala. Ich muss das ganz kurz noch sagen. Kinder, passt auf, man bekommt eine neue Wertskala. Die Geschichte endigt jetzt damit, dass, oder endigt noch nicht, aber geht so weiter, dass Saulus entdeckt, dass er blind ist. Das Licht hat ihn blind gemacht. Und nun führen ihn seine Gefährten, mit denen er sich nicht mehr versteht, hinein nach Damaskus. Da wollt ihr großartig und gefürchtet einreiten oder einfahren. Ich weiß nicht, wie da die Leute gereist sind. Ich war nicht dabei. Aber nun kommt er als blinder Mann, wird da hineingeführt. War nicht mehr sehr großartig. Und ich habe mir, eine wundervolle Geschichte, immer wieder überlegt, was hat der Saulus da wohl gedacht, wie er so anders nach Damaskus hineinkam, als ich gewünscht hatte. Was hat er da wohl gedacht? Die Bibel sagt nichts drüber. Aber ich kann mir es denken. Er hat immer nur eins gedacht. Also, Jesus lebt und ich habe der Wahrheit widerstanden. Ich bin ein verfluchter Sünder. Jesus lebt und ich habe der Wahrheit widerstanden. Ich bin ein verfluchter Sünder. Und da bin ich im Geist dem Saulus entgegengegangen. Und hab gesagt, guten Tag, Saulus, sag mal, vor 5 Stunden hast du noch ganz andere Ideen im Kopf gehabt. Da war er erfüllt von dem Gedanken, wie werde ich ein großer Mann? Und wie rotte ich diese Christen aus? Und ich möchte Israel reinigen und wieder zu Ehren führen. Und ich möchte zu Geld und Ansehen kommen. Saulus, wo sind eigentlich all die Gedanken hingekommen? Da sagt Saulus, schweig doch still, Mensch. Schweig doch still. Das war vor 5 Stunden. Ich habe nur noch einen Gedanken. Ob ich verfluchter Sünder wohl, noch mal angenommen Kind Gottes werden kann. Weiter nichts. Und sehen Sie, da hat die Blindheit des Saulus dazu gedient, dass seine früheren und vorherigen Wünsche, Ideen und Begierden abgeblendet wurden. Und auf einmal der große Wunsch im Mittelpunkt stand. Ich muss ein Kind Gottes werden. Und dazu muss es mit Ihnen kommen. Wie ist denn bei uns? Ach, wir haben auch eine Menge Dinge, Pläne, Wünsche im Kopf. Nicht grelle Dinge. Mein Geschäft und Geld verdienen. Und wie lege ich das an? Und wie mache ich mit dem Finanzamt, dem Elenden und meine Geselligkeit und mein Vergnügen und meine Zerstreuung? Und da hat mich einer beleidigt. Und das beschäftigt uns doch nicht. Was kochen wir heute Mittag und was weiß ich alles nicht? Was haben Sie denn alles im Kopf? Ich möchte mal so reingucken können. Oder Sie bei mir ja auch, ne? Die kleinen Mädchen da oben, alles in ihrem Kopf haben. Und natürlich am Rand ist dann auch so ein bisschen, naja, ich möchte natürlich auch ein guter Christ werden, aber das ist ganz am Rande abgeblendet. Und es ist wundervoll, wenn Gott uns in die Schule nimmt und die richtige Wertskala herstellt, dass die Hauptsache wird, und die Frage, wenn man brennt wird, was soll ich tun, dass ich selig werde? Ob ich wohl noch angenommen werden kann? Ob ich wohl ein Kind Gottes werden kann? Ob ich das kriegen kann, was ich vorher gehasst habe? Nämlich die Vergebung der Sünden und Frieden mit dem, den Gott gesandt hat. Einmal sind die Dinge, die vorher wichtig waren, unwichtig geworden. uns unwichtig ist im Mittelpunkt, uns wichtig ist im Mittelpunkt gerückt. Hatte man einen netten Satz gesagt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache wird. Nicht so. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache wird. Und nun wünsche ich Ihnen auch, dass Sie dieses Stadium, diese Entwicklungsstufe durchmachen, wo unsere ganzen bisherigen Wertskalen, was wie über umgestürzt wird und wie sie auch rangiert werden nachher, das in den Mittelpunkt kommt. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. Darf ich auch da trinken? Wir wollen beten. O Herr, unser Heiland, lass doch dein Wort in unseren Herzen wirken. Danke dir, dass du selber, während ich predige, auf dem Plane bist und mit Gewissen sprichst. Guter Hirte, lass deine Stimme hören. Amen. Wir wollen stehen bleiben aus dem Liede 447, Vers 1 und 2 singen. Segen wollen wir aus Anhang 27 den ersten Vers singen. Und nun wollen wir still werden. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.